Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Wir befinden uns zurzeit in einem wunderschönen poetischen Buch der Bibel, nämlich dem Hohelied Salomos. Es wird auch das Lied der Lieder, also das allerschönste Lied genannt. Denn es besingt die Liebe, die Sehnsucht, das Verlangen zwischen Mann und Frau und enthält wunderschöne und bewegende Bilder, die auch geistlich gedeutet werden können. Im Hohelied Salomos befinden wir uns am Anfang von Kapitel 4 und werden uns in dieser Sendung das gesamte Kapitel und den Anfang von Kapitel 5 ein wenig näher ansehen. In den vorangegangenen Kapiteln bzw. den einzelnen Zyklen oder Liedern, aus denen das Hohelied besteht, haben wir schon feststellen können, wie offen und schön uns hier die Liebe zwischen Mann und Frau vor Augen geführt wird. Auch diese Liebe gehört zur sogenannten Gottesebenbildlichkeit. Was ist damit gemeint? Nun, im Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose steht geschrieben: Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und die Liebe ist eine der größten Gaben Gottes an die Menschen und dient daher in der Bibel auch als Vorbild für die Liebe Gottes zu seinem Volk und für die Liebe Christi zu seiner Gemeinde. Fast das gesamte Kapitel 4 im Hohelied beinhaltet das Lied des Bräutigams. Es ist eine außerordentliche Liebeserklärung. Der Bräutigam hat sein Mädchen in den Bergen gefunden und die Hochzeit steht unmittelbar bevor. In den Versen 8 und 9 lesen wir: Komm mit mir, meine Braut, vom Libanon, komm mit mir vom Libanon, steig herab von der Höhe des Amana, von der Höhe des Senir und Hermon, von den Wohnungen der Löwen, von den Bergen der Leoparden. Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut. Du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit einer einzigen Kette an deinem Hals. Soweit aus Kapitel 4, die Verse 8 und 9. Ich stelle mir vor, dass die Braut vielleicht zum ersten Mal feine Schuhe und Kleider trägt und nun am königlichen Tische des Bräutigams sitzt. Sie ist die Auserwählte. Wie glücklich sie wohl ist. Über diese schöne Liebesbeziehung hinaus, ist das nicht ein wunderbares Bild für die Liebe, die Christus für die Gemeinde hat und auch für den einzelnen Christen? Das Lied des Bräutigams ist auch das Liebeslied von Christus, denn er ist der Bräutigam seiner Gemeinde. In Vers 7 heißt es in unserem Bibeltext: Du bist wunderbar schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Diese Worte erinnern uns ebenfalls an Christus und die Gemeinde. Paulus schreibt an die Epheser: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So wie die Braut vom Libanon, von den Bergen, in den Augen des Verliebten makellos schön ist und rein, so sind das die Angehörigen der Gemeinde in Christi Augen. Christus verlangt nicht, dass wir es aus unserer Kraft sein sollen, denn das können wir nicht von uns aus, sondern dadurch, dass er die Gemeinde geliebt hat und sich dahin gegeben hat, ist die Gemeinde in seinen Augen bereits fleckenlos und untadelig. Jesus hat jeden Flecken entfernt. Wir können uns vorstellen, wie der Bräutigam sagt, und jetzt lese ich Vers 1: Siehe, meine Freundin, du bist schön. Siehe, schön bist du. Deine Augen sind wie Taubenaugen hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead. Dieser Vers ist die Einleitung zu einer sehr genauen Beschreibung der jungen Frau. Mit Verlaub, körperliche Details werden genannt, oder besser gesagt, sinnlich poetisch, ja sogar schwärmerisch beschrieben. Wissen Sie, bezüglich der ehelichen Liebe gibt es schon seit alters her zwei extreme Ansätze. Einerseits wird die Sexualität absolut überbetont. Andererseits ist Sex für manche Menschen einfach tabu. Die Ehe wird dann als so überhöht heilig betrachtet, dass darin Sinnlichkeit keinen Platz mehr hat. Doch so hat es sich Gott offensichtlich nicht gedacht, wie wir dem Hohelied entnehmen können. Der verliebte Bräutigam ist begeistert und hat kein Problem damit, dies zum Ausdruck zu bringen. Ich lese die Verse 2 und 3. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme kommen. Alle haben sie Zwillinge, und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur, und dein Mund ist lieblich. Deine Schläfen sind hinter deinem Schleier wie eine Scheibe vom Granatapfel. So, genau so sieht der Bräutigam seine Braut. Und ich bin mir sicher, dass jeder junge Mann, der in die wundervollen Augen seiner geliebten Freundin schaut, Bescheid weiß. Mir ging es auch so, als ich jung und verliebt war. Als ich meine Frau kennenlernte, war sie eine junge Lehrerin. Sie hatte rabenschwarzes Haar und dunkelbraune Augen. Meinen Sie etwa, ich hätte Ihre Zehen beachtet? Ich fand meine Braut einfach nur schön. Und ich versichere Ihnen, das ist sie auch heute noch. Diese genaue und verliebte Beschreibung kann uns erahnen lassen, wie sehr uns erst der Herr Jesus liebt und wie genau er uns kennt. Von ihm können und brauchen wir uns nicht zu verstecken. Bei ihm sind wir sicher. Wir können ihm nichts vormachen und wir brauchen nicht, um den heißen Brei herumzureden. Er hat uns gereinigt durch das Wasserbad im Wort, wie der Apostel Paulus es ausdrücken würde. Wir können völlig unbefangen mit unseren Sorgen und Schwächen zu ihm kommen. Das sollen wir auch, denn das gehört zu einer Liebesbeziehung dazu. Fühlen Sie sich manchmal minderwertig? Schämen Sie sich manchmal für etwas, ohne dass es dafür einen Grund gibt? Dann gehen Sie damit zu Jesus, sagen Sie es ihm und hören Sie, was er über Sie und jeden Einzelnen denkt. Vor Jahren sprach ich mit einem Bekannten darüber. Er ist Christ und ein erfolgreicher Psychologe. Er meinte, einen Minderwertigkeitskomplex kriegst du nicht los. Alles, was die Psychiater und Psychologen tun können, ist, das Problem in der Persönlichkeit zu verlagern. Aber weg ist es dann nicht. Der einzige Ort der Heilung liegt außerhalb, und zwar beim Kreuz Christi. Der alte Kirchenvater Augustinus sagte, »Mein Herz findet keine Ruhe, erst wenn es Ruhe findet in dir, Gott.« Wenn das Herz tief betrübt und grenzenlos bedrückt ist, dann findet es keine Ruhe. Am Kreuz hat Christus das Entscheidende dagegen unternommen. Er hat gute Gedanken und heilsame Worte für jeden. Nur er. Deshalb kann Paulus sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Es ist gut möglich, dass wir nicht gleich jedes schlechte Gefühl und jeden Komplex loswerden. Doch gerade dann finden wir unsere Kraft in ihm. Das bewahrt uns mit Sicherheit davor, ein stolzer und arroganter Christ zu werden und führt uns dahin, ihm die Ehre zu geben. Wenn wir zum Kreuz Christi gehen, können wir erleben, wie er uns mit seiner bedingungslosen Akzeptanz und Liebe überschüttet. Er holt uns, bildlich gesprochen, von den rauen Bergen und lässt uns an den königlichen Tisch, wie es im Hohelied von dem Bräutigam und seiner Braut berichtet wird. Oder haben Sie eine schlechte Angewohnheit? Gehen Sie zu Jesus und bekennen Sie sie ihm. Er ist voller Erbarmen. Seit Jahren gehe ich immer und immer wieder zu Jesus, um ihn etwas einzugestehen. Er ist jedes Mal voller Barmherzigkeit, obwohl ich ja immer wieder sündige. Der Punkt ist, hören Sie nicht auf, umzukehren und zu ihm zu gehen. Wissen Sie, was dann irgendwann geschieht? Er gibt uns Sieg. Was bedeutet das? Das heißt, wir schaffen es schließlich, auf seinen Wegen zu gehen. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen, heißt es in Psalm 23. Die Bibel spricht auch davon, dass er uns zu Überwindern macht. Im Römerbrief Kapitel 8 schreibt der Apostel Paulus, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Liebe Hörer, hier im Römerbrief steht es noch einmal deutlich, wir überwinden allein durch seine Liebe. Das ist die echte, handfeste, vollkommene Liebe Christi. Von ihr wird im Hohelied vorab ein schönes Bild gezeichnet. Es gibt keinen Makel, keinen Minderwert, nichts noch so Starkes, das der Liebe Christi, des Bräutigams, im Wege steht. Weiter geht's im Hohelied Salomos, Kapitel 4, Vers 6. Der Bräutigam spricht: Bis der Tag kühl wird und die Schatten schwinden, will ich zum Myrrenberge gehen und zum Weihrauchhügel. Ich denke, dass wir zur Klärung, Befreiung und Erlösung gewissermaßen zu diesem Ort, dem Myrrenberg und dem Weihrauchhügel gehen müssen. Wir können diesen Vers als Hinweis auf den Berg Golgatha verstehen. Die Myrre erzählt vom Tod Christi für uns. Dort finden wir Heilung und Hoffnung. Gott gibt für die Menschen seinen Sohn dahin. Es ist die tiefste und persönlichste Liebe, die Gott den Menschen schenkt. Wenn es um die Liebe zwischen Mann und Frau geht und wenn diese Liebe als besonders tief empfunden wird, sprechen wir oft von Intimität. Doch auch Jesus kennt uns auf eine sehr intime Art und Weise. Ja, er kennt uns ganz genau und schaut jedes Detail mit liebeserfüllten Augen an. Zum Stichwort Intimität passt auch der folgende Vers aus dem Philipperbrief, Kapitel 2. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Wir gewinnen den Sinn Christi, das heißt sein Denken und Trachten. Wir kennen Jesus, was allerdings über die rein menschliche Intimität hinausgeht. Dazu schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Kennen oder kennenlernen bedeutet, dass wir zunehmend vertraut mit Jesus werden. Wenn wir, wie die Braut mit ihrem Bräutigam, an einem Bankett teilnehmen, ihm zuhören und seine Worte aufnehmen, können wir ihn kennenlernen, wissen, was er denkt, und seine Worte können Wirkung in uns entfalten. Diese Vorstellung macht deutlich, was es heißt, sein Wort beständig zu hören und aufzunehmen. Es macht uns sicher und gibt uns Christi Sinn. Wir sind auch weniger angreifbar für falsche und schlechte Einflüsse. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hohelied Kapitel 4. In den Versen 9 und 10 hören wir den Bräutigam sagen: Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut. Du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit einer einzigen Kette an deinem Hals. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, liebe Braut. Deine Liebe ist lieblicher als Wein, und der Geruch deiner Salben übertrifft alle Gewürze. Am Anfang von Vers 9 heißt es: Du hast mir das Herz genommen. Ich frage mich, ob wir wirklich begreifen können, wie sehr uns Jesus, der Bräutigam der Gemeinde, liebt. Im tiefsten Inneren spüren wir, dass wir seine Liebe weder verdienen, noch seiner Liebe würdig sind. Es würde wahrscheinlich unser Herz brechen, wenn wir in vollem Umfang die Liebe Christi begreifen würden. Aber sie gilt. Liebe Hörer, vergessen Sie nicht, die Liebe Christi gilt Ihnen. Im Hohelied springe ich nun zu Vers 16. Dort hören wir nun die Braut sagen: Steh auf, Nordwind, und komm, Südwind, und wehe durch meinen Garten, dass der Duft seiner Gewürze ströme. Mein Freund komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Dieser Vers erinnert mich an folgende Begebenheit aus dem Neuen Testament. Eines Tages saß Jesus mit seinen Jüngern in einem Obergemach, sie aßen gemeinsam und Jesus hielt ihnen quasi seine Abschiedsrede. Er sagte ihnen viele wunderbare Dinge und beantwortete Fragen, die ihm die Jünger stellten. Im Johannesevangelium, Kapitel 14, wird berichtet: spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Anders ausgedrückt: Herr, du teilst uns so herrliche Dinge mit, aber was ist mit den anderen Menschen? Wie sollen sie davon erfahren? Die Braut in unserem Text ruft den Nordwind. Er soll erwachen. Der Nordwind ist eisig und möglicherweise unangenehm kalt für die Braut, aber sie wünscht sich, dass der Duft aus dem Garten hinausströmt und weitergetragen wird. Der Theologe und Bibelschullehrer Harry Ironside sagte dazu: Die Braut drückt ihre Sehnsucht aus, alles das für ihren Bräutigam zu sein, für was sie geschaffen ist. Der Nordwind ist kalt und schneidend. Es ist menschlich, ihn sich ihr nicht herbeizuwünschen. Aber sowohl in der Natur als auch im Reich Gottes ist beides wichtig. Die kalten Winterstürme und der warme Sommerwind, der Südwind, damit die Früchte optimal wachsen. Die kalte Luft jedoch steigert das Aroma der Äpfel. So ist es auch in unserem Leben. Wir brauchen die widrigen Gegenwinde, sprich Prüfungen und Herausforderungen, um zu wachsen. Und dann die umschmeichelnden, milden Winde, die den süßen, lieblichen Charakter entfalten. Gerade die Dinge, vor denen wir naturgemäß zurückschrecken, sind die Erfahrungen, die in uns Früchte der Gerechtigkeit bewirken. Wenn alles in unserem Leben leicht, schön und bequem ist, dann ist es fade. Dann gibt es nicht viel darin, an dem Gott seine Freude haben kann. Wir brauchen den Nord- und den Südwind. Soweit der Theologe Harry Ironside. Man könnte auch sagen, ein Leben mit Nord- und Südwind gebraucht der Herr, um in der Welt zu wirken. Er hat die Menschen nicht vergessen. Die Braut sagt zu ihrem Geliebten: Mein Freund, komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Eine solche Einladung im übertragenen Sinne nimmt auch Jesus gerne an. Zu seinen Jüngern im Obergemach sagte er: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und hier nun die Antwort des Bräutigams in Kapitel 5, Vers 1. Ich bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. Ich habe meine Myrrhe samt meinen Gewürzen gepflückt. Ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen. Ich habe meinen Wein samt meiner Milch getrunken. Esst, meine Freunde, und trinkt und werdet trunken von Liebe. Er kommt also in seinen Garten und genießt die Gemeinschaft mit ihr. Bei der Schilderung kann einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. Myrrhe und Gewürze ernten, Honig essen, Wein und Milch trinken, gesättigt und erfüllt von Liebe sein. Das klingt gut. Jesus sagt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das Abendmahl mit unserem König halten, das ist ein Ausdruck für eine Zeit der tiefsten Gemeinschaft mit ihm. Eine solche Gemeinschaft, Zusammensein mit ihm beim Mahl, die brauchen wir. Das ist, um es mit den Worten des Johannes zu sagen, vollkommene Freude. Er schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Gemeinschaft mit Jesus haben bedeutet also auch, eine gute Zeit mit ihm zu verbringen. Und wer von den Nachfolgern Jesu will das nicht? Als Reaktion auf unsere Sendereihe durch die Bibel erhalten wir viele Zuschriften, in denen Menschen von Zeiten des Leids und von scheinbar unlösbaren Problemen berichten. Nicht wenige berichten aber auch davon, dass sie inmitten ihrer Not eine wunderbare Gemeinschaft mit Jesus erlebt haben. Eine Dame, die im Krankenhaus lag, schrieb: Nachts, wenn die Krankenschwester noch einmal nach mir gesehen hat, kann ich nicht mehr so schnell einschlafen. Dann liege ich ein oder zwei Stunden lang wach und bete für sie, bis ich einschlafe. Morgens um 4:30 wache ich wieder auf und bete wieder weiter. Ich habe in diesen frühen Stunden eine herrliche Zeit mit Jesus. Glauben Sie mir, solch ein Zeugnis berührt mich zutiefst. Und nun wechsle ich wieder zu unserem Bibeltext und in Kapitel 5, Vers 2 spricht die Braut: Ich schlief, aber mein Herz war wach. Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft: Tu mir auf, liebe Freundin, meine Schwester, meine Taube, meine Reine. Denn mein Haupt ist voll Tau und meine Locken voll Nachttropfen. Sie sagt, ihr Herz sei wach. Sie ist aufmerksam. Innerlich hält sie schon Ausschau nach ihm. Während sie bereits unter die Bettdecke schlüpft, ist der Freund noch draußen in der Nacht tätig. Nun überlegt sie sich, Vers 3, ich habe mein Kleid ausgezogen, wie soll ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie soll ich sie wieder schmutzig machen? Da passiert Folgendes. Ich lese weiter ab Vers 4. Mein Freund steckte seine Hand durchs Riegelloch und mein Innerstes wallte ihm entgegen. Da stand ich auf, dass ich meinem Freunde auftäte. Meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe am Griff des Riegels. Die junge Frau ist innerlich ziemlich aufgewühlt. Sie fühlt sich hingezogen zu ihm, zu ihrem Bräutigam. Zu jener Zeit wurde meines Wissens eine sehr schöne Sitte gepflegt, die den Hintergrund dieser Geschichte bildet. Wenn ein Mann sich verliebt hatte und der Angebeteten dies mitteilen wollte, ging er zu ihrem Haus und hinterließ eine Nachricht. Und zwar keine Post, sondern einen Duft. Die Tür war in der Regel so konstruiert, dass man von außen hineingreifen konnte, um sie zu öffnen. Zugleich kam durch diese Öffnung am Tage etwas Licht ins Innere. Des Nachts aber war es nicht möglich, die Tür von außen zu öffnen, weil sie noch einmal von innen verriegelt war. Als keine Antwort von drinnen kam, griff der Bräutigam hinein und hängte seine Duftbotschaft von innen an den Griff, so dass sie wusste, dass er da gewesen ist. Wenn die junge Frau die Tür öffnete, kam der Duft an ihre Hand. Der verliebte Mann hatte ihr den süßen Duft seiner Gegenwart übermittelt. Die Braut im Hohelied hat es warm und kuschelig im Bett. Weil es so gemütlich und wohltuend ist, kostet es sie Überwindung, aufzustehen und ihrem Geliebten die Tür zu öffnen. Sie zögert, aber er hinterlässt ihr seinen Wohlgeruch. Das ist, so möchte ich behaupten, eine dramatische Momentaufnahme, die uns als warnendes Beispiel dienen kann. Inwiefern? Nun wechseln wir das biblische Bild. Die Gemeinde Christi ist die Braut, Christus ist der Bräutigam. Wie oft erinnert uns Jesus daran, wachsam und auf den Beinen zu sein, denn der Bräutigam kommt eventuell mitten in der Nacht, ganz unerwartet. Und dann ist da das schöne, angenehme Gemeindeleben. Viele weigern sich, das zu tun, was Jesus will. Sie verlieren die innige Gemeinschaft mit dem Herrn und betrüben den Geist, weil sie ihn nicht einlassen. Den Geist dämpft nicht, ermahnt Paulus die Thessalonicher. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es für jeden Christen wichtig ist, geistlich in Bewegung zu sein, aufzustehen und nach dem zu fragen, was Gott will, um es zu tun. Dann genießt er nicht nur den Wohlgeruch seiner Gegenwart, sondern auch die Innigkeit der Gemeinschaft mit Christus. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott schuf auch die Liebe. Sie ermöglicht eine intime Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, aber auch und vor allem zwischen uns und unserem Herrn Jesus Christus. In der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel geht es weiter in Kapitel 5 des Hohelieds. Wird die Braut dem Bräutigam öffnen? Wird er noch da sein? Nun, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal, Gott befohlen und auf Wiederhören.